Liebe Geschwister, ja, das Thema meines Vortrags lautet, was in Predigten fehlt, Defizite in der Verkündigung heutiger Evangelikaler. Und dabei geht es mir darum, darzustellen, was in den meisten Predigten und sonstigen Verkündigungsinhalten heutiger Evangelikaler, Verkündiger und Gemeinden fehlt, wie biblische Lehren und Inhalte verkürzt und verändert werden und warum viele Predigten letztlich mangelhaft sind, obwohl oft nichts ausdrücklich Falsches in ihnen enthalten ist. Es geht mir nicht darum, bestimmte Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften, Verbände oder deren Gemeinden anzuklagen, ebenso wenig ihre Leiter, Lehrer und Verkündiger. Ich werde deshalb im Allgemeinen auch keine konkreten Beispiele nennen, etwa in der Art, wann, wo und von wem eine Predigt gehalten oder ein Buch oder eine Stellungnahme verfasst wurden, in dem sich die von mir beschriebenen Mängel finden. Aber ich denke, dass die Tendenzen und die Defizite, die ich hier darstelle, im Grunde genommen bekannt sind und von vielen schon oft erlebt wurden. Worum es mir vor allem geht, ist aufzuzeigen, dass und warum vieles von dem, was wir in Kirchen, Gemeinden, evangelistischen Veranstaltungen oder christlichen Büchern und Zeitschriften hören und lesen, nicht der biblischen Wahrheit entspricht, obwohl es fromm klingt und sich weitgehend durchgesetzt hat. Denn ansonsten besteht leicht die Gefahr, dass Hörer und Leser den biblischen Maßstab verlieren und ihr eigener Glaube Schaden nimmt und dass Mission und Evangelisation ihr Ziel verfehlen. Ich möchte aber auch ausdrücklich betonen, dass sich diese Mängel nicht überall finden und dass es in manchen kirchlichen und freikirchlichen Gemeinden auch heute noch biblisch einwandfreie Verkündigung gibt, auch wenn dies immer seltener geworden ist. Als erstes möchte ich den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt nennen, auf dem die biblische Lehre heutzutage zumeist verkürzt und verfälscht wird. Es geht dabei um die Grundvoraussetzung der Errettung, nämlich um die Bekehrung des Sünders und die von Gott gewirkte Wiedergeburt. Nach biblischem Zeugnis kommt einem Menschen das von Jesus Christus am Kreuz gewirkte Sühnopfer nur dann zugute, wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt und von Gott wiedergeboren wird. Nur dann ist er mit Gott versöhnt und hat Anteil am Reich Gottes. Das musste Jesus dem frommen und angesehenen Pharisäer Nikodemus ebenso sagen, wie etwa der Frau am Jakobsbrunnen. Er musste es den Pharisäern und Schriftgelehrten ebenso sagen wie Zöllnern und Sündern. Nach biblischem Verständnis bedeutet Bekehrung die bewusste Abkehr eines Menschen von seinem bisherigen Leben, des Eigenwillens und der Sünde, sowie von den konkreten Sünden, die damit verbunden sind. Und zugleich bedeutet Bekehrung die Übergabe des gesamten Lebens an Jesus Christus, die Bereitschaft, sein Leben künftig unter der Herrschaft Jesu zu führen und das feste Vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz Sühne für alle Sünden geleistet hat und Gott die Sünden deshalb vergeben hat. Jede Bekehrung setzt somit als erstes die Erkenntnis voraus, dass man ein verlorener Sünder ist, der aufgrund Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit dem ewigen Gericht entgegengeht und Vergebung seiner Sünden braucht, um Zugang zu Gott zu finden und in den Himmel zu kommen. Ansonsten bräuchte man keine Bekehrung. Wenn der Mensch, so wie er ist, in Ordnung wäre und auf dem Weg in den Himmel wäre, bräuchte er sich ja nicht zu bekehren. Und wichtig ist auch natürlich zu wissen, dass man nicht durch eigene Anstrengungen in den Himmel kommen kann. Es gibt ja viele Menschen, die durchaus wissen, dass sie von Gott irgendwie getrennt sind und die meinen dann, sie müssten das erreichen durch Anstrengungen, gute Werke, religiöse Übungen, Sakramente und dergleichen. Aber auch diese Dinge nützen nach der Bibel nichts, um mit Gott versöhnt zu werden, sondern erforderlich ist eben die Bekehrung und Wiedergeburt. Ein Mensch kann sich zwar nur nicht bekehren, wann immer er will, sondern der unbekehrte Mensch ist geistlich tot Und er ist zu dieser Erkenntnis und der Bekehrungsentscheidung nur dann fähig, wenn Gott ihn zuvor erweckt hat. Aber das tut Gott, denke ich, im Allgemeinen 2 bis 3 Mal im Leben eines jeden Menschen und bei manchen Menschen auch noch wesentlich häufiger. Gott muss also den Menschen erst einmal erwecken und Gnade zur Bekehrung schenken. Und auf die Bekehrung hin wirkt Gott unmittelbar die Wiedergeburt an den Bekehrten. Und das bedeutet, dass er innerlich erneuert wird. Er ist eine neue Schöpfung geworden, wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 lesen können, sodass er von der Herrschaft der Sünde befreit wird und Jesus Christus nachfolgen kann und mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Eine besondere Geistestaufe nach der Wiedergeburt gibt es allerdings nicht, im Gegensatz zur falschen Lehre der Pfingstler und Charismatiker, denn der Mensch empfängt den Heiligen Geist unmittelbar bei seiner Bekehrung und Wiedergeburt. Aber diese biblischen Wahrheiten, die ich hier dargestellt habe, werden in der heutigen evangelikalen Verkündigung und auch sonst in der evangelistischen Arbeit oftmals in folgender Weise verschwiegen, verkürzt oder verfälscht. Oft wird schon verschwiegen oder nur angedeutet, dass der Mensch ein Sünder ist, der aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist und dem ewigen Gericht entgegengeht. Stattdessen wird hervorgehoben, wie sehr Gott den Menschen liebt und sich nach Gemeinschaft mit ihm sehnt. Es wird hervorgehoben und in der Darstellung ausgeschmückt, dass der Mensch ein wunderbares Geschöpf Gottes sei und dass er einmalig ist. Das ist auch ein Wort, das man da oft zu hören bekommt. Den Unbekehrten wird gesagt, Gott nimmt dich an, so wie du bist. Statt von Sünde wird vielfach von Charakterschwächen oder von Fehlern gesprochen. Und auf diese Weise wird ein verzerrtes und beschönigendes Menschenbild und auch Gottesbild vermittelt, das nur die halbe Wahrheit darstellt. Und vor allem werden die Unbekehrten auf diese Weise nicht zur Sündenerkenntnis und zur Notwendigkeit ihrer Erlösung, ihrer Bekehrung und Umkehr geführt, sondern in falscher Sicherheit gewiegt. Denn wenn sie nur zu hören bekommen, dass sie von Gott geliebt werden und einmalig sind und Gott freut sich, Gemeinschaft zu haben, dann müssen die Menschen ja denken, ich bin im Großen und Ganzen in Ordnung, ich bin im Grunde auf dem richtigen Weg. Aber das stimmt ja eben nicht, wie ich ja eben auch anhand der Bibel dargelegt habe. Jesus hat nichts verschwiegen, was zum Inhalt seiner Botschaft gehört, auch wenn er damit rechnen musste, dass sich die Menschen deshalb von ihm abwenden. Und die Evangelisation selbst wird heute mitunter als Evangelisation bezeichnet, wo das Wort Fun, Englisch, Spaß, drin vorkommt. Wird Evangelisation aber so bezeichnet und durchgeführt, dann wird keine frohe Botschaft mehr verkündigt, sondern vielleicht eine spaßige Botschaft, die aber mit dem biblischen Auftrag und Inhalt nichts mehr zu tun hat. Des Öfteren wird zwar noch von Sünde oder von Schuld gesprochen und auch gesagt, dass Jesus am Kreuz die Schuld der Menschen getragen hat und uns mit Gott versöhnt hat. Aber es wird dann zumeist nicht gesagt, dass der Mensch sich bekehren muss, um errettet zu werden. Und falls noch von Bekehrung gesprochen wird, so wird oft nicht richtig dargestellt, was eine Bekehrung ausmacht. Zumeist wird nur gesagt, dass man glauben und vertrauen muss, dass Jesus die Schuld getragen hat und dass sie nun vergeben ist und dass man nun frei sei, Jesus nachzufolgen. Oder es wird einfach gesagt, der Mensch müsse Gottes Liebe annehmen. Das ist eine völlig nichtssagende Phrase. Auch mit scheinbar biblischen Sätzen wie »Jesus hat alles für dich getan, du brauchst nichts mehr zu tun«, wird die Notwendigkeit der Umkehr verdunkelt oder sogar für unnötig erklärt. Und wenn noch von Umkehr gesprochen wird, so wird zumeist nicht gesagt, dass dies eine bewusste und gründliche Abkehr von dem bisherigen Leben in Sünde und Eigenwillen bedeutet und die Abgabe der Herrschaft über das Leben an Jesus Christus erfordert. Dementsprechend werden dann auch die konkreten Sünden nicht angesprochen, mit denen die Zuhörer brechen müssen, sodass es wiederum zu keiner wirklichen Bekehrung und Erneuerung kommt. Sünden beim Namen nennen und sie ethisch verurteilen, wird heutzutage als Moralisieren und als Heben des moralischen Zeigefingers abgelehnt, wohlgemerkt auch unter Evangelikalen. Und das gilt heutzutage vor allem für Sünden im sexualethischen Bereich, aber auch etwa im Hinblick auf Habsucht, Egoismus, Beschäftigung mit Okkultismus und Esoterik, Aberglaube, Alkohol, Drogen und Vergnügungssucht, Lüge und vieles andere mehr. Besonders in der Jugendevangelisation wird nur sehr wenig über Sünde im Allgemeinen und über bestimmte Sünden, über deren geistliche Folgen und die Notwendigkeit von Buße und Umkehr gesprochen. Da man, vielleicht nicht einmal zu Unrecht, fürchtet, die Zuhörer zu verärgern und zu verlieren. Das alles aber ändert nichts daran, dass ein Mensch, der nicht Buße über seine Sünde getan hat, nicht errettet ist, mag er auch glauben oder vertrauen, dass Jesus ihn liebt und für ihn am Kreuz gestorben ist. Mag er sich auch einer christlichen Gemeinde anschließen und dort mitarbeiten und etwa Lobpreisleiter werden. Er würde im Endgericht als bloßer Herrsager gerichtet werden, der den Willen Gottes nicht getan hat und nie Kind Gottes geworden ist. Und einen Hauptteil der Schuld daran trägt der Pfarrer oder Evangelist, der den Unbekehrten Wichtiges verschwiegen hat. Gott wird solche Hirten und Lehrer zur Rechenschaft ziehen. Das können wir schon im Alten Testament lesen, etwa in Jeremia 23, Vers 2 oder Hesekiel 34, Vers 10. Während Paulus von sich sagen konnte, dass er rein ist vom Blut aller, die von seinen Hörern oder Gemeindegliedern möglicherweise verloren gehen, weil er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Apostelgeschichte 20, Vers 26 folgende. Und es wird sich bei der Mitarbeit vieler neu hinzugekommener in den heutigen Gemeinden auch oftmals zeigen, dass solche Menschen ihr altes Wesen nicht abgelegt haben, etwa dadurch, dass sie sich zur Irrlehre verführen lassen oder in ihrem Denken, Reden und Handeln weiterhin von ihrem Ich sowie von Welt und Zeitgeist geprägt sind und dadurch wiederum negativen Einfluss auf die Gemeinde ausüben. Auch die Formen und Methoden der Evangelisation sind keineswegs immer wertneutral. Oft wird ja gesagt, wir ändern nur die Formen und Methoden, aber der Inhalt der Verkündigung bleibt unangetastet. Schon das stimmt oftmals nicht. Meistens ändert sich auch der Inhalt. Aber auch die Formen und Methoden sind nicht in allem wertneutral. So ist zum Beispiel die Methode der Überredung der Zuhörer mittels Rhetorik, Täuschung oder Halbwahrheiten verboten. Das sagt Paulus etwa im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4 und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2. Und es sind auch keineswegs alle Musikstile geeignet, Menschen zu Jesus Christus zu führen, und zwar unabhängig von ihrem Textinhalt. Denn Musikstile, die schon durch ihre Lautstärke, aber auch durch ihren Rhythmus, etwa den Aggressionstrieb oder den Sexualtrieb anreizen, sind nicht geeignet, eine Verkündigung zu unterstützen, die die Menschen zur Sündenerkenntnis und zur Umkehr ruft, weil eine solche Musik bestenfalls seelisch, aber nicht geistlich ist. Wo eine solche Musik verwendet wird, findet eine biblische, evangelistische Verkündigung, in der der Heilsweg unverkürzt dargestellt wird, zumeist aber auch gar nicht statt, sondern nur das, was ich zuvor dargestellt habe, eben ein Gerede nur von Gottes Liebe und Jesus nimmt dich an und du musst glauben und vertrauen, aber eben nichts von Sünde und Umkehr und von Gottes Gericht. Außerdem muss es dabei bleiben, dass Glaube und Bekehrung durch das Wort gewirkt werden. Das sagt Paulus ja in Römer 10, Vers 17. Heutzutage wird die Wortverkündigung oftmals aber nicht nur inhaltlich, sondern auch von ihrem zeitlichen Umfang her verkürzt und stattdessen mit anderen Mitteln versucht, Menschen für Jesus zu gewinnen, wie zum Beispiel durch Sketche, Theaterstücke, Anspiele, Pantomime und so weiter. Als ob die Menschen es heute besser wüssten als Gott und die von ihm inspirierten Schreiber der Bibel. Der nächste Punkt, wo die biblische Wahrheit oftmals ausgehöhlt wird, das ist das Thema Heiligung und Nachfolge. Die biblische Lehre zur Heiligung und Nachfolge wird häufig nicht mehr entfaltet und in allen ihren Aussagen dargestellt, sondern an bestimmten wichtigen Punkten entscheidend abgeschwächt und verkürzt. Das betrifft als erstes die grundlegende Forderung Gottes nach Glaubensgehorsam seiner Kinder und der biblischen Lehre als Maßstab dieses Glaubensgehorsams. Was dies betrifft, wird nämlich oft gesagt, dass es darauf nicht ankomme, da wir ja durch Gnade gerettet sind und nicht durch Werke. Hierzu wäre jedoch Folgendes zu sagen. Gott lehrt in seinem Wort, dass die Befolgung des Gesetzes, das heißt der Gebote Gottes, niemanden zu erretten vermag. Das können wir zum Beispiel in Römer 3, Vers 28 oder in Galater 2, Vers 16 lesen. Denn dies würde voraussetzen, dass der Mensch das Gesetz in allen Punkten einhält, das heißt, dass er niemals sündigt. Hierzu ist aber niemand in der Lage. Der Mensch wird folglich nur durch die Gnade Gottes gerettet, die durch das stellvertretende Sühnopfer Jesu Christi gewirkt wird. Auch das sagt die Bibel an vielen Stellen, etwa Epheser 1, Vers 7, Kolosser 1, Vers 14 oder 1. Johannes 1, Vers 7. Dadurch wird dem Menschen die Sünde vergeben, dass ihm der Sühnetod Jesu zugute kommt. Und dieses Opfer kommt allen und nur denen zugute, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben und auf seine Erlösungstat vertrauen. Das hatte ich ja im Zusammenhang mit Bekehrung und Wiedergeburt dargestellt. Aber Jesus will auch Herr über das gesamte Leben seiner Kinder sein und das bedeutet, dass sie seinen Willen tun. Gottes Gnade ist nicht wie eine Fahrkarte, die man in die Tasche steckt und dann seine eigenen Wege weitergeht. Und dass Gott Herr sein will, das bedeutet, dass seine Kinder das tun, was er in seinem Wort gebietet und das lassen, was er in seinem Wort als Sünde verbietet. Und das gilt auch dann, wenn dieses verbotene Tun rechtlich erlaubt und gesellschaftlich akzeptiert ist. Diese ethischen Weisungen finden sich vor allem in der Bergpredigt und den 10 Geboten, aber auch in den biblischen Weisungen für Gemeinde, Familie und Beruf, die für Gemeindeglieder und Älteste, für Eltern und Kinder, für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gelten. Da gibt es so einige biblische Kataloge, etwa die Haustafel, wo über das Verhältnis von Mann und Frau und Kindern in der Familie die Rede ist. Etwa Epheser Kapitel 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9. 1. Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 13. 1. Petrusbrief Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Außerdem warnt Gott vor der Liebe zur Welt, die verbunden ist mit Stolz, sexueller Begierde und Habsucht. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2, Verse 15 folgende. Und Gott will, dass seine Kinder seiner Führung durch den Heiligen Geist folgen und stets in Gemeinschaft mit ihm stehen, in Bibellesen und Gebet und Gemeinschaft untereinander halten. Der Glaubensgehorsam soll aus Liebe zu ihrem Herrn und aus Dankbarkeit für die vollbrachte Erlösung geschehen, nicht etwa aus einer Haltung der Selbstgerechtigkeit, der Werkgerechtigkeit oder der Angst und auch nicht mühsam und widerwillig. Jesus verlangt von denen, die ihm nachfolgen, sogar, dass sie ihrem Ich sterben, dass sie sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Das sagt Jesus etwa im Matthäusevangelium, Kapitel 16, in den Versen 24 bis 26. Und das bedeutet, dass die Gläubigen nicht mehr ihre eigenen Wünsche und Ziele zu verwirklichen suchen, sondern den Willen Gottes und dass sie auch schwierige Lebensumstände annehmen, die Gott wegen ihres Glaubens, aber auch in anderer Weise für sie bestimmt hat. Jesus macht das in seinem Wort zu einer zentralen Bedingung für die Nachfolge. Wer Jesus nachfolgt, der trachtet an erster Stelle nicht mehr nach irdischen Dingen, sondern nach dem Himmelreich. Das sagt Jesus etwa in Matthäus 6, Vers 33 und Paulus im Kolosser 3, Vers 2. Wer Gott liebt, der hält seine Gebote. Das sagt Jesus auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 23. Und das bedeutet umgekehrt, dass der, der sie ablehnt oder von vornherein nicht gewillt ist, sie zu halten, ihn nicht liebt. Das sagt Jesus auch, Johannes 14, Vers 24. Und das wiederum bedeutet, dass ein solcher Mensch, der Jesus nicht liebt, keinen Anteil an seinem Erlösungswerk und am Himmelreich hat. Jesus Christus will auch, dass sich seine Kinder von ihm in sein Bild umgestalten lassen und so gesinnt sind wie er selbst. Und dass ihr Leben Früchte des Geistes hervorbringt, die im Galaterbrief genannt sind, in Kapitel 5, die Verse 22 folgende. Dies alles wird heutzutage aber zumeist nicht mehr verkündigt. Oft wird dies sogar ausdrücklich als eng und gesetzlich bezeichnet. Nicht Gott und Jesus Christus stehen dabei im Mittelpunkt der Verkündigung, sondern der Mensch bzw. der Christ oder der sogenannte Christ. In der modernen Verkündigung ist der Mensch im Grunde genommen der Herr und Gott hat ihm zu dienen und ihm all das zu schenken, was der Mensch sich wünscht. Den Gläubigen wird gesagt, dass sie ruhig ihr Leben genießen können und dass Gott sie bedingungslos liebt und immer bei ihnen ist, unabhängig von dem, was sie tun und ob sie in der Nachfolge stehen oder nicht. Es komme nicht darauf an, alles richtig zu machen, ist ebenfalls ein oft gesagter Satz in der heutigen Verkündigung. Damit wird das Streben nach Glaubensgehorsam als unwichtig abgewertet und Gottes Gebote als bloße Formalitäten betrachtet. Manchmal wird auch gesagt, dass es auf das Herz ankomme und dass Gott das Herz sieht. Aber die Bibel sagt, dass aus einem guten Herzen auch gute Früchte kommen. Das sagt Jesus etwa in Matthäus 12, Vers 35. Und ein Mensch, der in Sünde lebt oder Gottes Wort geringschätzt, der hat niemals ein Herz, das Gott gefällt. Und in vielen Gemeinden wird viel von Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit und Vertrauen gesprochen. Und die entsprechenden Bibelstellen werden auch ausgelegt und viel darüber gesagt. Und diese Dinge sind ja auch sehr wichtig. Nur von einem wird nicht gesprochen, nämlich von Gehorsam. Auch von den Gefahren, die die Nachfolge des Gläubigen bedrohen, wird kaum noch gesprochen, obwohl die Bibel diese ausdrücklich nennt und dem Gläubigen auch die Waffen zur Verfügung stellt, um sie abzuwehren. Da ist als erstes das alte Wesen, das auch in den Wiedergeborenen noch immer wohnt. Das alte Wesen, das die Bibel Fleisch nennt. Es ist zum Gehorsam gegen Gott weder willig noch fähig, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18 und Kapitel 8, Vers 7. Und bewirkt immer wieder, dass der Christ nicht das Gute tut, was er eigentlich will, sondern das Böse, was er nicht will. Auch das sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, in den Versen 14 und 23 folgende. Das Fleisch kann weder geheiligt noch beseitigt werden, aber Gott will, dass es getötet wird. Das heißt, der Christ soll in der Kraft Jesu so leben, dass es nicht über ihn herrscht. Herrschen soll hingegen der Geist, das heißt der in den Gläubigen lebende Heilige Geist, zusammen mit dem erneuerten Geist des Gläubigen. Die Bibel fordert die Gläubigen auf, dass sie im Geist und nicht im Fleisch leben. Etwa Römer 8, Verse 12 folgende, Galater 5, Vers 16. Das Fleisch, das alte Ich, ist also ein Umstand oder ein Wesen, das den Glauben bedroht und dazu führen kann, dass ein Mensch sich wieder von Jesus abwendet. Ferner wird die Christusbeziehung von der Welt bedroht. Mit Welt sind in der Bibel in diesem Zusammenhang zum einen die Nichtchristen gemeint, zum anderen aber auch die Schöpfung Gottes in ihrer Gefallenheit, in ihrer Abkehr von Gott und ihrer Sündhaftigkeit. Die nichtgläubige Umgebung der Christen versucht, die Gläubigen entweder durch gutes Zureden für sich zurückzugewinnen, das heißt zu bewirken, dass die Gläubigen wieder genauso denken und leben wie sie selbst, oder aber sie versucht, das gleiche Ziel durch Ausgrenzung, Schmähung und Verfolgung zu erreichen. Und das ist nicht nur in den sogenannten Verfolgungsländern der Fall. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass die Gläubigen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus mit Ablehnung, Ausstoßung und Verfolgung zu rechnen haben. Etwa Johannes 12, Vers 42, Johannes 17, Vers 14, Apostelgeschichte 14, Vers 22, 2. Timotheus 3, Vers 12. Das war schon zur Zeit Jesu und der Apostel, nicht nur in heidnischen Ländern, sondern auch in Israel so. Gott will aber, dass die Gläubigen ihn über alles lieben und ihm auch in Verfolgung und Anfechtung treu bleiben. Die Bibel sagt, dass der andere Menschen oder sein eigenes Leben mehr liebt als Jesus Christus. Oder der sich unter Verfolgungsdruck dazu bewegen lässt, Jesus zu verleugnen, wieder verloren geht. Matthäus 10, Verse 37 bis 39, Hebräer 10, Vers 39. Schließlich will auch der Teufel die Gläubigen wieder für sich zurückgewinnen, indem er sie zu einem Leben in Sünde und Eigenwillen verleiten will, oder aber Zweifel an Gottes Güte in deren Herzen wecken oder ihre Heilsgewissheit erschüttern will. Die Bibel nennt das feurige Pfeile des Bösen. Das sagt Paulus in Epheser 6, Vers 16. Der Teufel tritt den Gläubigen entweder als brüllender Löwe, das heißt als Verfolger, gegenüber oder als Engel des Lichts, das heißt als Verführer mittels falscher Lehre oder mittels falscher Zeichen und Wunder. Außerdem ist er oftmals bestrebt, Streit und Spaltungen unter Gläubigen herbeizuführen. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass der Gläubige diesen Bedrohungen begegnen muss. Er muss in der Kraft des Glaubens gegen seine alte Natur kämpfen, er muss Abstand von der Welt halten und für ihre Verlockungen und Drohungen unempfänglich sein. Das können wir etwa nachlesen. Galater 6, Vers 14, 2. Petrus 1, Vers 4, 1. Johannes 3, Vers 13. Und er darf die Welt nicht lieben. Das sagt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Und gegen die Angriffe des Teufels muss der Gläubige die Waffenrüstung des Geistes mit allen ihren Bestandteilen anlegen. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Wenn diese Gefahren aber nicht genannt oder höchstens gelegentlich beiläufig erwähnt werden, wie dies heute so oft geschieht, dann können die Gläubigen ihnen auch nicht widerstehen. Einer Gefahr, die man nicht erkennt, ist man schon erlegen, sagt ein altes Sprichwort. Und wenn die biblische Lehre von der geistlichen Waffenrüstung und von der Notwendigkeit des geistlichen Kampfes nicht mehr verkündigt wird, dann werden die Gläubigen den Angriffen des Teufels zwangsläufig erliegen und auch von ihrer alten Natur und der Welt besiegt werden. Die Bibel lehrt, dass der Gläubige Buße tun und wieder zu Jesus Christus zurückkehren muss, wenn er wissentlich gesündigt hat. Da können wir etwa nachlesen 1. Johannes 1, Vers 9 oder Offenbarung 2, Vers 5. Buße bedeutet dabei nicht nur ein Bedauern und Bereuen der Sünde, sondern ein Brechen mit der Sünde, das heißt eine ernsthafte Abkehr von ihr. Gott schenkt Gnade zur Buße, aber dennoch muss der Mensch ernstlich Buße tun wollen und er kann sich der Buße auch verweigern und an der erkannten Sünde festhalten. Dies aber würde zur Zerstörung der Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus führen, die erst dann wiederhergestellt wird, wenn er Buße tut. Denn Gott gibt in seinem Wort die feste Zusicherung, dass er dem bußfertigen Sünder seine Sünde vergibt. Etwa 1. Johannes 1, Vers 9, der bekannte Satz, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber demjenigen, der an seiner Sünde festhält, kann Gott nicht vergeben. Das können wir schon nachlesen in Sprüche 28, Vers 13, wo es heißt, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Das heißt, wer bestreitet, dass das, was er tut, Sünde ist, obwohl es Sünde ist, Oder wer zwar zugibt, dass es Sünde ist, aber davon nicht lassen will, dem kann Gott die Sünde auch nicht vergeben. Sicherlich werden die Gläubigen in ihrem Leben niemals sündlos und vollkommen werden. Das sagt auch die Bibel eindeutig, etwa im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, in den Versen 8 und 10. Auch Paulus sagt in Römer 7, Vers 14 und Vers 24 von sich selbst, dass das Fleisch in seinem Leben manchmal dazu geführt hat, dass er gesündigt hat und nicht das Gute tat, was er eigentlich wollte, sondern das Böse, was er nicht wollte. Und dennoch will Gott, dass die Gläubigen ihr gesamtes Leben unter Gottes Herrschaft stellen. Auch das sagt Paulus in Römer 12, Vers 1 etwa. Und die Gläubigen sollen der Heiligung nachjagen, Hebräer 12, Vers 14. Sie sollen in der Kraft Jesu Christi gegen die Sünde kämpfen, über jede erkannte Sünde Buße tun, und sie sollen unter der Herrschaft des Geistes und nicht des Fleisches leben. Das können wir etwa nachlesen in Römer 8, Vers 4 und Galater 5, Vers 16. Wie selten wird die gesunde Lehre aber auch auf diesem zentralen Gebiet noch unverkürzt und unverfälscht verkündigt. Der Grund für die zuvor dargestellten und anderen Verkürzungen und Verfälschungen liegt zum einen darin, dass viele Verkündiger und Lehrer die biblischen Wahrheiten, die sie verschweigen oder verdrehen, selbst nicht mehr glauben, weil sie nämlich ihr Denken von der Bibelkritik beeinflussen ließen oder weil ihnen bestimmte Gebote und Weisungen Gottes selber unbequem und lästig sind. Zumeist aber liegt der Grund darin, dass man fürchtet, von Gemeindegliedern oder Außenstehenden abgelehnt zu werden, dass vor allem Jüngere die Gemeinde verlassen und dass die Gemeinde in der Öffentlichkeit als fundamentalistisch oder als sektiererisch diffamiert wird. Denn wir leben in einer Zeit, in der viele, wohlgemerkt Gläubige oder zumindest Menschen, die sich als Gläubige bezeichnen, die biblische Lehre nicht mehr ertragen können, sondern sich Lehrer suchen, nach denen ihnen die Ohren jucken, wie Paulus im 2. Timotheusbrief sagt, in Kapitel 4, Vers 3. Das heißt Lehrer, die das erzählen, was man hören will, und das weglassen, was man nicht hören will, und denen das Ansehen bei Menschen wichtiger ist als das Ansehen bei Gott. Die Verkürzung der biblischen Lehre von der Heiligung wirkt sich auch in der Seelsorge aus. Oftmals ist Seelsorge heutzutage nur noch Lebensberatung oder psychologische Beratung, in der dem Ratsuchenden etwa bei der Bewältigung von Ängsten, Depressionen oder Beziehungskonflikten geholfen werden soll. Um Sünde und Sündenvergebung geht es dabei nur noch am Rande. Zumeist wird dabei auch das Menschenbild der heutigen Psychologie zugrunde gelegt und mit den Methoden der Psychotherapie gearbeitet. In solchen Fällen kann von biblischer Seelsorge nicht mehr die Rede sein, auch wenn sich solche Seelsorge etwa biblisch-therapeutische Seelsorge nennt. Und wenn ein Ratsuchender etwa Sünde oder fehlende Heilsgewissheit bekennt, so wird ihm zumeist im Wesentlichen nur gesagt, dass er auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit vertrauen solle und darauf, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, sodass der Weg in den Himmel nun frei sei. Das ist aber für jemanden, der nicht wiedergeboren ist oder an Sünden festhält, ein sehr schlechter Rat. Denn in solchen Fällen müsste der Seelsorger den Ratsuchenden zur Wiedergeburt oder zur Umkehr zu führen suchen und erst einmal die Sünde aufdecken. Sicherlich ist es oftmals für den Seelsorger nicht leicht, den wahren geistlichen Zustand des Ratsuchenden zu erkennen. Und er bedarf dabei immer wieder aufs Neue der Führung und Weisheit Jesu in seinem Dienst. Und er ist auch nicht immer vor Irrtümern bewahrt. Aber sein seelsorgerlicher Dienst muss unbedingt auf der biblischen Lehre, der biblischen Ethik und dem biblischen Gottes- und Menschenbild beruhen. Ansonsten ist seelsorgerlicher Dienst im Licht der Ewigkeit betrachtet wertlos. Der nächste Punkt betrifft die Verfälschung des Gottesbildes oder vielleicht besser gesagt des Gottesverständnisses. Gott ist nach dem Zeugnis der Bibel vor Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Güte, Langmut, Geduld und Treue. Es gibt hunderte Bibelstellen, die ich hier anführen könnte. Ich will hier nur einige Stellen anführen, und zwar für Gottes Liebe, Jesaja 63, Vers 9, Römer 5, Vers 8 und 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Und dann für Barmherzigkeit, Klagelieder 3, Vers 22, Epheser 2, Vers 4 und für Gnade, 2. Mose 34, Vers 6, Jesaja 54, Verse 8 und 10 und Johannes 1, Vers 17. Gott sagt sogar von sich selbst in 1. Johannes 4, Vers 8, dass er die Liebe ist. Das bedeutet, dass Liebe der Grundzug seines Wesens ist und dass er jeden Menschen als sein Geschöpf trotz dessen Sünde liebt, dass er in Zeit und Ewigkeit enge Gemeinschaft mit ihm haben möchte, dass er Jesus Christus in die Welt gesandt hat, damit dieser durch seinen Sühnetod die Menschen mit ihm versöhnt, dass er in beständiger Gemeinschaft mit seiner Gemeinde steht und sie bewahrt, dass er Gebet hört und erhört und vieles andere mehr. Gott hat seinen Kindern versprochen, dass er allzeit bei ihnen ist. Matthäus 28, Vers 20. Und er liebt und bewahrt auch sein Volk Israel, auch jetzt, wo es sich noch nicht zu Jesus Christus bekehrt hat. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott heilig und gerecht ist, dass er auch zornig sein kann und dass er alle Menschen richten und zur ewigen Verdammnis verurteilen wird, die sich bis zum Ende ihres Lebens nicht mit ihm durch Jesus Christus versöhnen ließen. Auch hierzu gibt es viele Bibelstellen, von denen ich auch hier wieder nur einige nennen möchte. Und zwar zu Gottes Heiligkeit, Jesaja 6, Vers 3 und 1. Petrus 1, Vers 15 und zu Gottes Gerechtigkeit, Psalm 45, Vers 8 und Jesaja 59, Vers 17. Und zu Gericht, Weltgericht, Matthäus 25, Verse 31 bis 46 und Apostelgeschichte 17, Vers 31. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass Gott makellos und ohne jede Sünde ist und dass er deshalb mit unbegnadigten Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Gottes Gerechtigkeit hat zur Folge, dass Gott Sünde nicht übersehen und auch nicht ohne weiteres vergeben kann, sondern dass er sie strafen muss und dies im Weltgericht auch tun wird, indem er über die unversöhnten Sünder sein Verdammungsurteil spricht. Das können wir nachlesen in Matthäus 25, Vers 46 und in Offenbarung 20, Vers 15. Denn die in der Sünde des Menschen liegende unendlich große Schuld gegen Gott erfordert auch eine ewige Strafe. Nur in Jesus Christus kann Gott Sünde vergeben und dem Sünder nicht mehr zurechnen. Das kann man etwa in Römer 8, Vers 1 lesen. Wer in Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Auch die Sünden seiner Kinder nimmt Gott sehr ernst und er verlangt, dass sie ihm gehorchen und Buße tun, wenn sie gesündigt haben. Gott nimmt die Sünden seiner Kinder noch ernster als die Sünden von Ungläubigen. Das kann man etwa in Lukas 12, Vers 28 und 1. Petrus 4, Vers 17 nachlesen. Und Gott lässt es sogar zu, dass seine Kinder sich wieder von ihm abwenden und dadurch wieder in die Verlorenheit zurückfallen, auch wenn er ihnen auch dann noch immer wieder die Hand entgegenstreckt und sie zur Umkehr ruft. Das sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13, wenn Paulus dort sagt, sind wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, Gott streckt auch einem Christen, der sich von Jesus wieder entfernt hat, weiterhin die Hand entgegen und schenkt ihm Gnade zur Buße. Aber der Gläubige muss da auch einschlagen, er muss zurückkehren, denn ansonsten würde er durch die festgehaltene Sünde oder die sonstige Abwendung, Lauheit von Gott getrennt. Das Gottesbild wird in der heutigen Verkündigung jedoch vielfach auf Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit reduziert. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und vor allem deren Konsequenzen werden zumeist verschwiegen. Sicher wird noch sehr oft gesagt, Gott ist auch heilig und gerecht. Das wird man schon zu hören bekommen. Aber es wird vielfach nicht mehr genau gesagt, was das bedeutet. Und erst recht wird nicht davon gesprochen, dass Gott von seinen Kindern Treue und Gehorsam verlangt und was die Folgen einer von Ungehorsam und Abkehr von Gott sind. Zumeist werden diese Eigenschaften Gottes zwar genannt, aber nicht entfaltet. Und das bedeutet, während umfangreich ausgelegt wird, was Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit bedeuten, wird nicht oder nur ansatzweise gesagt, was Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit bedeutet. Obwohl dies für die Gemeinde Jesu sehr wichtig wäre. Und Sünde und Ungehorsam werden dann dementsprechend verharmlost. Jesus Christus wird auch immer weniger als Erlöser von Schuld und Verdammnis verkündigt, der die Menschen mit Gott versöhnt und ihnen den Zugang in das Himmelreich eröffnet, sondern als Seelentröster, der dem Menschen seelisches Wohlbefinden schenkt und ihn von psychischen Problemen befreit, wie zum Beispiel Beziehungsprobleme, Ängste, Depressionen und Einsamkeit, und ihm ein, wie man sagt, gelingendes und sinnvolles Leben verspricht. Und wenn gesagt wird, dass er die Schuld vergibt, so wird dies faktisch so dargestellt, als ob er dies ohne weiteres, das heißt ohne Buße, tut. Auch davon, dass er von seinen Kindern ein geheiligtes Leben fordert, ist nicht die Rede. Stattdessen wird er offen oder indirekt so dargestellt, als fordere er nichts außer Liebe und Vertrauen. Er wird dargestellt als ein guter Freund, der alles toleriert und für alles Verständnis hat. Und der jedes Fehlverhalten bedingungslos, also auch ohne Buße und Umkehr, vergibt. Damit aber wird das Wesen Jesu grundlegend verkannt. Denn schon als Jesus auf der Erde lebte, hatten viele an ihn die Erwartung gerichtet, er werde die materiellen, sozialen und politischen Probleme lösen. Aber Jesus ist als Erlöser von Sünde und Verdammnis gekommen. Und nicht als Löser materieller, politischer, sozialer und psychischer Nöte und Probleme. Er hat die, die ihn als Brotkönig, als Wunderheiler oder als politischen Befreier haben wollten, zurückgewiesen und sich ihnen entzogen. Und Jesus will Herr seiner Kinder und Jünger sein. Selbst Petrus hat er scharf angefahren, als dieser ihn vor dem Gang zum Kreuz bewahren wollte. Und er mutet seinen Kindern oftmals auch Lasten wie Krankheit oder Verfolgung und andere schwierige Lebensumstände zu. Und er erfüllt ihnen keineswegs alle Wünsche. Aber das alles hat er ihnen auch angekündigt. Die heutige Verkündigung tut das weitgehend nicht mehr, sondern spricht nur noch davon, dass Jesus ein sinnvolles und gelingendes Leben schenkt und Ähnliches mehr. Und das führt dann leicht dazu, dass sich die Menschen wieder von Jesus abwenden, wenn er ihnen nicht das gibt, was sie aufgrund dieser falschen Versprechungen von ihm erwartet haben. Die Liebe der Kinder Gottes zu ihrem Herrn Jesus Christus wird ebenfalls vielfach umgedeutet. Jesus wird als Freund bezeichnet, und das ist er auch. Aber er ist kein Freund, der auf gleicher Ebene steht wie ein menschlicher Freund. Und er ist recht kein Kumpel, der auch Sünde tolerieren würde, sondern er ist zugleich Gott und Herr. Und das bedeutet, dass er dem Gläubigen gebietet, was dieser zu tun hat und dass der Gläubige ihm nachfolgt. Und die Liebe des Gläubigen zu ihm erweist sich in erster Linie dadurch, dass er ihm in allen Bereichen seines Lebens gehorcht. Das sagt Jesus etwa in Johannes 14, Verse 23 folgende. Oder Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3. Und nicht etwa dadurch, dass der Christ so laut wie möglich Halleluja ruft, Jesus als König lobpreist oder laute Musik macht. Diese Grundlagen der Beziehung zwischen dem Gläubigen und Jesus Christus werden völlig verzerrt, wenn dies nicht deutlich gemacht wird. Und wenn dies etwa in Liedtexten gesagt wird, verliebt in Jesus oder in love with Jesus, dann wird die Liebe zu Jesus nicht nur mit der Liebe zu einem menschlichen Partner verglichen, sondern auch auf eine rein gefühlsmäßige Ebene reduziert. Das Gleiche gilt, wenn davon gesprochen wird, begeistert von Jesus zu sein. Von der Herrschaft Jesu und dem Gehorsam des Gläubigen ist dann natürlich keine Rede mehr. Die Beziehung der Gläubigen zu Jesus wird dann auf ein bloßes Gefühl reduziert, aber das reicht nicht aus. Das ist nicht die Beziehung, die Jesus von seinen Jüngern haben möchte und die schließlich auch durchtragen würde. Auch das Menschenbild wird häufig verfälscht und verzerrt in entscheidenden Punkten. Der Mensch wird oftmals nicht mehr als verlorener Sünder angesehen, sondern als ein im Großen und Ganzen gutes, wertvolles und einmaliges Geschöpf Gottes. Dementsprechend wird dann auch nicht mehr gesehen und verkündigt, dass das Leid und Übel in der Welt, wie Kriege, Ungerechtigkeit, Streit und vieles andere mehr, auf der Sündhaftigkeit des Menschen beruht. Im Verhältnis Gottes zu Menschen wird nur noch die Liebe hervorgehoben, anderes aber außer Betracht gelassen. Auch aus dieser Verzerrung ergibt sich natürlich, dass dann auch kaum noch die Notwendigkeit einer grundlegenden Umkehr verkündigt werden kann und dann auch meistens nicht wird. Umgekehrt wird erstaunlicherweise oft hervorgehoben, dass der Mensch, und zwar auch der Christ, zur Heiligung nicht fähig sei, sodass diese von ihm dann auch nicht ernsthaft gefordert werden dürfe, obwohl Gott nach dem klaren Zeugnis der Bibel ja von den Gläubigen verlangt, der Heiligung nachzujagen. Hebräer 12, Vers 14. Und dass die Heiligung der Wille Gottes für seine Gemeinde ist. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Die Verneinung der Heiligung ist deshalb erstaunlich, weil, wenn die modernen Verkündiger sagen, der Mensch ist ja so gut und dergleichen, dann wäre er ja auch zur Heiligung, müsste er ja fähig sein, Gott nachzufolgen und zu gehorchen. Aber darauf soll das eben nicht abzielen. Und nicht nur der Mensch als Individuum wird viel zu positiv bewertet, sondern auch die Menschheit als solche. Und so wird zunehmend eine in Frieden, Toleranz und Harmonie lebende Menschheitsgemeinschaft für möglich gehalten und als ein Ziel propagiert, an dem die Christen zusammen mit Menschen, mit anderen Menschen guten Willens, wie man sagt, mitarbeiten sollen. Und hierbei besteht die Gefahr, dass die Christen für die antichristlichen Bestrebungen der endzeitlichen Welteinheit missbraucht und damit völlig vom Weg der Nachfolge abgebracht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anerkennung und Duldung von Bibelkritik, was heutzutage immer mehr geschieht. Vieles davon hatte ja Bruder Gassmann gestern Abend schon gesagt. Die Bibel ist nach ihrem Selbstverständnis das inspirierte und irrtumslose Wort Gottes, das heute in gleicher Weise Autorität beansprucht wie zur Zeit seiner Abfassung. Das können wir auch an vielen Bibelstellen nachlesen. Ich nenne auch hier nur zwei: 2. Timotheus 3, Vers 16 und 2. Petrus 1, Vers 21. Gott will, dass seine Kinder sein Wort lieben und gerne darin forschen. Das können wir etwa nachlesen im Psalm 119, Vers 82 oder in Kolosser 3, Vers 16. Die Autorität der Bibel als Richtschnur der Gemeinde Jesu wird zwar formal noch weitgehend anerkannt, etwa indem gesagt wird, die Bibel gilt, oder wir nehmen die Bibel ernst oder dergleichen, oder wir glauben an die Unfehlbarkeit der Bibel, wobei Bruder Gassmann ja gestern Abend dargestellt hat, dass Unfehlbarkeit nicht dasselbe ist wie Irrtumslosigkeit. Sprachlich wohl ja, aber für viele Theologen eben nicht. Faktisch jedoch wird die Autorität der Bibel in mehrfacher Hinsicht ausgehöhlt, so wird sie oft der Form nach bejaht, aber an vielen Stellen verneint, wenn es um die praktischen Konsequenzen geht. Etwa hinsichtlich der Wahrheit des biblischen Schöpfungsberichtes, der biblischen Aussagen zur Stellung der Frau in der Gemeinde und vieles andere mehr. Es heißt dann etwa, dass die Autorität der Bibel gelte, aber man müsse sie heute neu lesen oder neu interpretieren. Damit wird das Bekenntnis zur Bibeltreue und zur Autorität der Bibel letztlich eine bewusste oder unbewusste Täuschung der Gläubigen. Oder aber die Autorität und Irrtumslosigkeit der Bibel wird von vornherein auf Glaubensfragen reduziert, sodass etwa historische, naturwissenschaftliche und archäologische Aussagen davon ausgenommen werden. Auch ethische Fragen, die heute unbequem sind, dürfe man nicht mehr uneingeschränkt übernehmen. Wer demgegenüber an der Inspiration und Autorität der Bibel in allen Punkten festhält und davon ausgeht, dass die Aussagen der Bibel im Regelfall wörtlich, das heißt entsprechend ihrem natürlichen Wortsinn zu verstehen sind. Natürlich gibt es auch bildliche und symbolhafte Aussagen in der Bibel. Aber wer die Bibel im Regelfall wörtlich versteht, der wird als Fundamentalist oder als engstirnig abgewertet. Und das geht bis hin zur Diffamierung von Gläubigen, deren Bibeltreue etwa mit der Korantreue islamischer Fundamentalisten verglichen wird. Mit der Anerkennung und Duldung von Bibelkritik verbunden ist auch die Abwertung und Reduzierung der biblischen Lehre insgesamt und das Aufkommen eines lehrmäßigen Pluralismus. Nach dem Willen Gottes ist für die Gemeinde Jesu alles verbindlich, was zusammen die gesunde Lehre ausmacht. Das können wir etwa 1. Timotheus 4, Verse 6 und 16 nachlesen. Und das ist weit mehr als nur die unmittelbar heilsentscheidenden Elemente der Lehre, wie etwa die Gottessohnschaft und Auferstehung Jesu Christi und sein Sühnetod. Die Verlorenheit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, die Tatsache, dass Erlösung nur durch Jesus Christus möglich ist und nur durch Bekehrung und Wiedergeburt erfolgen kann und so weiter. Das sind die, wenn man so will, unmittelbar heilsentscheidenden Fragen. Aber es gehört zur verbindlichen Lehre noch viel mehr. Etwa die biblische Lehre von der Schöpfung der Welt, die Wiederkunft Jesu, das Weltgericht mit seinem doppelten Ausgang, die Existenz Satans, die ethischen Aussagen der Bibel und vieles andere mehr. Sicherlich gibt es auch zahlreiche Fragen, bei denen auch unter wahren Christen unterschiedliche Auffassungen bestehen. Auch auf diesen Gebieten soll jeder Gläubige um die biblische Erkenntnis ringen, jedoch hat die Gemeinde Jesu in diesen Fragen die abweichende Ansicht von Glaubensgeschwistern zu tolerieren. Heutzutage wird das, was als verbindliche Lehre anerkannt wird, im evangelikalen Lager aber immer mehr reduziert. Das kann etwa so weit führen, dass im Zusammenhang mit 1. Timotheus 4, Vers 16, wo von der verbindlichen oder der gesunden Lehre die Rede ist, dann nur noch folgende Aussagen genannt werden, nämlich, dass Gott die Rettung der Menschen dadurch garantiert hat, dass Jesus sich am Kreuz aufgeopfert hat und uns seine Vergebung, seine Liebe und umfassende Fürsorge in gleichbleibender Stärke schenkt. Das stand erst vor kurzem in der Zeitschrift einer nicht unbedeutenden evangelikalen Verband. Das ist das also dann nur noch. Gottes Liebe, die Rettung Gottes Liebe und Gottes Fürsorge. Häufig wird gefordert, dass man auch Lehren, die man bei biblischer Prüfung als ungesunde Lehre, wenn nicht sogar als Irrlehre bezeichnen muss, als sogenannte Überzeugung von Glaubensgeschwistern respektieren müsse, wie etwa gemäßigte Bibelkritik, Gemeindeleitung und Predigt durch Frauen, charismatische Ansichten über die Geistesgaben und die Geistestaufe und vieles andere mehr. Und es heißt dann auch oft, Gemeinschaft und gemeinsamer Dienst sind viel wichtiger als biblische Lehre. Und ein weiteres Schlagwort, mit dem Umfang und Bedeutung biblischer Lehre zurückgedrängt werden soll, ist, dass Jesus Christus die Mitte der Schrift sei und alles andere seien sogenannte Randfragen. Und daraus wird dann die Konsequenz gezogen, dass alle biblischen Aussagen, die nicht von Jesus stammen oder sich nicht auf Jesus beziehen, weniger wichtig seien, sodass hinsichtlich deren Autorität oder Auslegung verschiedene Auffassungen zulässig seien und toleriert werden müssten. Dabei wird aber verkannt, dass die gesamte Bibel Gottes Wort ist und unumstößliche Geltung und Autorität besitzt. Und faktisch führt eine solche Aussage dazu, dass ein großer Teil der biblischen Lehre als weniger wichtig erklärt wird oder eben in seiner Geltung, Auslegung und Anwendung in das Belieben der Gemeinde oder ihrer Leiter gestellt wird. Oder es wird von einer Einheit in Jesus trotz Unterschieden in der Lehre gesprochen. Das ist auch ein wichtiges Schlagwort. Eine solche Haltung wird vor allem von der Evangelischen Allianz schon seit langem praktiziert. Das ist das Gleiche, was die Ökumene schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts sagte: Lehre trennt, Dienst eint. Dies alles führt zu einer immer mehr praktizierten Einheit der Evangelikalen mit dem theologischen Liberalismus, etwa der evangelischen Landeskirchen, dem Katholizismus und der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Aber ohne eine lehrmäßige Einheit in der biblischen Wahrheit ist die Erkenntnis Gottes, biblischer Gemeindebau und ein Leben in der Nachfolge, das Gott gefällt, nicht möglich. Und Jesus Christus ist von seinem Wort nicht zu trennen. Das heißt, ohne Einheit in der Wahrheit seines Wortes ist auch keine Einheit im Namen seiner Person möglich. Denn Jesus Christus verbindet sich nicht mit falscher Lehre und deren Vertretern. Manchmal wird auch scheinbar fromm gesagt, nur Gott wisse, was biblisch richtig und falsch ist, und wir Menschen könnten das aufgrund unserer Sündhaftigkeit und der Begrenztheit unserer Erkenntnis gar nicht wissen. Aber damit wird verkannt, dass sich Gott in der Bibel geoffenbart hat und dass die Gläubigen den Inhalt der Bibel sehr wohl verstehen können, wenn sie bereit sind, sie als Autorität zu akzeptieren und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, auch wenn wir in diesem Leben noch nicht alles verstehen können. Der lehrmäßige Pluralismus im evangelikalen Bereich beruht allerdings nicht nur auf mangelnder Wahrheitsliebe oder auf mangelnder Erkenntnis, sondern hängt auch stark mit der zunehmenden Einbindung der evangelikalen Dachverbände in die Ökumene zusammen. Denn wenn etwa eine Zusammenarbeit mit dem theologischen Liberalismus der katholischen Kirche sowie der Pfingst- und charismatischen Bewegung stattfinden soll, dann dürfen deren Lehren natürlich nicht als Irrlehren kritisiert werden. Ja, und verbunden mit der Verkürzung und Abwertung der biblischen verbindlichen Lehre und dem immer mehr um sich greifenden lehrmäßigen Pluralismus ist der Verzicht auf Kritik an Irrlehre und deren Vertretern. Lehren, die von der Bibel klar als Irrlehre gelten müssen, werden nun mehr als neue oder ungewohnte Erkenntnis von Glaubensgeschwistern bezeichnet, die man zu tolerieren oder sogar zu akzeptieren habe. Mitunter wird falsche Lehre zwar abgelehnt und kritisiert, aber es wird zugleich gesagt, dass diese Differenzen keine Trennung rechtfertigten. Dementsprechend wird die Gemeinde Jesu auch zumeist nicht mehr vor Irrlehre und Verführung gewarnt. Selbst in manchen Gemeinden mit biblischer Lehre wird eine Auseinandersetzung mit Irrlehre oftmals vermieden, vermutlich um Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Dann ist heutzutage festzustellen, eine weitgehende Verzicht auf Kritik an Staat, Gesellschaft und Zeitgeist. Nach Gottes Willen sind zwar Staat und Gemeinde Jesu voneinander zu unterscheiden, jedoch gelten auch für Staat und Gesellschaft die grundlegenden Gebote und Ordnungen Gottes, wie zum Beispiel die 10 Gebote und die Ordnungen Staat, Ehe, Familie und Eigentum. Christen haben das Recht, sich für die Geltung dieser Gebote einzusetzen und dagegen zu protestieren, wenn diese systematisch zerstört werden. Seit Ende der 60er Jahre ist eine solche Zerstörung in Deutschland und den meisten anderen westlichen Staaten im vollen Gange, indem vor allem Ehe und Familie abgewertet, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften propagiert und die Abtreibung freigegeben wurde und später auch im Laufe der Zeit homosexuelle Partnerschaften ethisch und rechtlich anerkannt, ja sogar der Ehe gleichgestellt wurden. In vielen Staaten ist inzwischen auch die Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zum Selbstmord straffrei, selbst wenn diese durch einen Arzt geschieht, der doch zum Heilen und nicht zum Töten berufen ist. Ferner wird seit einigen Jahren immer stärker versucht, die Ideologie des Gender Mainstreaming auf allen Ebenen durchzusetzen, mit der unter anderem die geschöpflichen Unterschiede zwischen Mann und Frau geleugnet und die Zuordnung von Mann und Frau im Rahmen der Schöpfungsordnung Gottes aufgelöst werden soll. Bis Ende der 90er Jahre, ja sogar noch darüber hinaus, haben die meisten Evangelikalen gegen diese Entwicklungen in Wort und Schrift gekämpft und ihren Einfluss bei den Politikern geltend zu machen versucht. Dies ist heute seitens der großen evangelikalen Verbände jedoch nicht mehr der Fall, seitdem sie in den Jahren 2008 und 2009 mehrmals heftigen öffentlichen Diffamierungskampagnen ausgesetzt waren. Und man will gesellschaftsrelevant, das heißt gesellschaftlich anerkannt sein. Und dieses Ziel könnte ja in Gefahr geraten, wenn man in den zuvor dargestellten Fragen an den biblischen Wertmaßstäben auch gegenüber Staat und Gesellschaft festhält. Als letztes möchte ich einen sehr wichtigen Bereich der Verkündigung nennen, der ebenfalls immer mehr an den Rand gedrängt oder auch ganz weggelassen wird. Dies betrifft die biblische Lehre über Endzeit, Antichrist und Wiederkunft Jesu. So wird nicht mehr davon gesprochen, dass wir in der Endzeit leben, dass viele Zeichen der Endzeit und der bevorstehenden Wiederkunft Jesu bereits erfüllt sind, wie zum Beispiel die Staatsgründung Israels, die Behauptung dieses Staates gegen seine Feinde, die Sammlung der Juden aus aller Welt in Israel, die Ausbreitung des Evangeliums, die starke Häufung von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen in den letzten Jahrzehnten und nicht zuletzt die Abkehr vieler christlicher Kirchen und Freikirchen von der biblischen Lehre, Gesetzlosigkeit, das heißt die Ablehnung und Auflösung der biblischen Gebote und Ordnungen in Staat, Gesellschaft und auch in den Kirchen, politische, religiöse, Welteinheitsbestrebungen und so weiter. Gott hat seiner Gemeinde recht viel über die Endzeit geoffenbart. Nicht, dass damit Spekulationen und Berechnungen betrieben werden sollen, wie dies leider auch schon oft geschehen ist, sondern um den Gläubigen die freudige Gewissheit zu geben, dass Jesus Christus bald wiederkommt, aber auch um sie zur Wachsamkeit gegenüber Verführung und zur Treue in Bedrängnis anzuhalten und sie vor dem Antichristen und seinem totalitären Machtanspruch zu warnen. Diese Warnungen sind auch Inhalt der Endzeitrede Jesu, etwa im Matthäus 24 in den Versen 42 bis 44. Wird dieser Bereich der Verkündigung ausgeklammert, so wird der Zweck dieser Warnungen nicht erreicht. Die Gläubigen werden in die Gefahr gebracht, der Verführung oder der Verfolgung zu erliegen. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu wird in eine unbestimmte ferne Zukunft verdrängt. Und die Gläubigen geben sich den Sorgen und Freuden der Welt hin, wovor sie aber gewarnt werden. Ja, selbstverständlich stellt sich auch hier die Frage nach den Konsequenzen, die wir Gläubigen aus den hier geschilderten Tatsachen zu ziehen haben. Denn als Jünger Jesu sollen wir die biblische Wahrheit lieben und wir können nicht gleichgültig bleiben, wenn diese verkürzt oder verfälscht wird. Selbstverständlich sollen wir, wenn in einer Gemeinde solche Tendenzen beginnen, durch Gespräche mit den Verantwortlichen auf die Bewahrung der gesunden biblischen Lehre hinzuwirken suchen. Dies hat sich in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten jedoch in den allermeisten Fällen als vergeblich erwiesen, und zwar nicht nur in den evangelischen Kirchen, sondern auch in Freikirchen und Gemeinschaften. In solchen Fällen ist es dann bei schwerwiegenden Missständen in der Lehre angebracht, die Gemeinde zu verlassen. Da es allerdings ein großes geistliches Übel ist, keiner Gemeinde anzugehören, stellt sich dann die Frage, welcher Gemeinde man sich anschließen soll oder ob die Möglichkeit zur Gründung neuer Gemeinden besteht. Auch hierzu gibt es ja manche Vorschläge und es hat auch schon Gemeindegründungen gegeben und wir werden sicherlich im Verlauf dieser Konferenz davon auch noch einiges hören. Dieser Thematik möchte ich in diesem Rahmen, im Rahmen meines Vortrags jedoch nicht näher nachgehen. Aber jeder, der noch eine bibeltreue Gemeinde hat, in der die Wahrheit in Liebe gelebt wird, oder der eine solche Gemeinde neu gefunden hat, sollte Gott von ganzem Herzen dankbar sein. Ich möchte nun noch eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick geben. Ich habe ja nun aufgezeigt, an wie vielen Stellen die biblische Lehre in der heute gängigen evangelikalen Verkündigung verkürzt und verändert wird, und zwar zum Teil in recht klar erkennbarer, zum Teil jedoch auch in versteckter und schwer zu erkennender Art und Weise, und was die geistlichen Folgen dieser Entwicklung für die Gemeinden sind. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es sich dabei um eines der Zeichen der Endzeit handelt. Es ist auch jedenfalls in Deutschland nicht davon auszugehen, dass diese Entwicklung noch einmal rückgängig gemacht wird und sich die biblische Wahrheit wieder durchsetzt. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass sich Irrlehre, schleichende Verführung und Verkürzung und Verwässerung der biblischen Botschaft noch mehr durchsetzen werden. Sicherlich wären hier noch viel mehr Beispiele anzuführen, sowohl konkrete als auch allgemeine. Oftmals geschieht die Verkürzung der biblischen Lehre aus dem Grund, um Diffamierung und Verfolgung zu entgehen und um öffentlich angesehen zu bleiben. Aber geistliche Anpassung ist wie ein Ratenkauf. Kaufe jetzt, zahle später. Kaufe jetzt, nämlich die Anerkennung und Tolerierung durch die Welt, bezahle später mit dem ewigen Leben. Das bedeutet, dass wir weiterhin wachsam und treu sein müssen und darüber hinaus die wichtige Aufgabe haben, Geschwister, die diese Gefahren nicht erkennen, in Liebe und Weisheit aufzuklären, zu warnen und für sie zu beten. Nicht in Rechthaberei und Streitsucht sollen wir handeln, sondern in Wahrheit und Liebe. Wie viele sich warnen lassen, liegt freilich nicht in unserer Hand. Auch müssen wir damit rechnen, dass man uns unsere Warnungen übel nimmt und uns ausgrenzt und diffamiert. Möge Gott unserem Dienst Segen schenken und Frucht für die Ewigkeit bringen. Amen.